Ja, das scheint doch wirklich ein netter Kerl gewesen zu sein, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr mit demselben Genuss zugesehen habt. Das war doch wirklich gut gespielt. Wobei ich ihn mir nicht unbedingt als Ehemann vorstelle, so sehr. Naja, gut, für mich ja sowieso nicht, ne? Aber das müssten dann ja die Frauen beantworten. Aber auch so als Sohn oder als Arbeitskollegen, ja, das stelle ich mir ja nicht gerade so vor. So sollte es sein. Wenn ich jetzt die Frage beantworten sollte, die jemand an mich stellt, was glaubst du, wer du bist, dann könnte ich das ja auch erst einmal ganz neutral, unverkrampft versuchen zu beantworten und sagen, ich bin ein Mensch. Wahrscheinlich ist das aber nicht allein damit gemeint. Na gut, ich könnte jetzt sagen, ich bin ein Mann. Das könnten hier nicht mehr alle sagen heute Morgen, aber so Mensch, da sind wir uns ja noch einverstanden. Ich könnte dazu noch sagen, ich bin Ehemann und ich bin Vater. Darüber hinaus bin ich Lehrer an einer Bibelschule, in der Bibelschule Brake. Darüber hinaus bin ich Autor von einigen Büchern. Darüber hinaus, naja, eine ganz wichtige Sache in meinem Leben wäre, ich bin Christ. Das würde ich jetzt auch noch so als Beschreibung geben. Und da merken wir, das ist ja schon ein bisschen etwa die Frage, wie wir auf so eine Frage antworten. Einerseits, wie wir uns selbst definieren oder eben auch, wie andere Leute uns beschreiben würden. Wir haben jetzt so scheinbar neutral zugeschaut bei dem Anspiel, wie das dort aussieht. Wenn wir den Herrn, wie hieß der jetzt, Heißblut oder Hot, glaube ich, nicht? Also wie der hieß, wenn wir den selbst fragen würden, der würde sich wahrscheinlich für ganz in Ordnung halten. Nicht? Zwischendurch hat er auch mal gesagt, wieso sind die anderen alle so nervig? Jetzt sind wir dabei und haben auch mal gesehen, wie der sich verhält. Und aus der Sicht der anderen, da würden wir den eher sehr arrogant, oberflächlich, eingebildet ansehen. Und beides scheint ja irgendwie so ein bisschen zu stimmen. Also, wenn du jetzt beantworten solltest, was glaubst du, wer du bist, und wir machen das mal so jetzt ohne angriffig zu sein, sondern einfach nur beschreib dich einmal selbst vor dir, wer du bist. Dann kämen bestimmt so ein paar neutrale Sachen heraus, wie die, die ich jetzt auch von mir gesagt habe. Also die meisten von euch sind wahrscheinlich noch nicht verheiratet, also könntest du höchstens sagen, ich bin jetzt ein Freund oder ich bin ein Schüler oder ich bin ein Angestellter oder sonst irgendwie etwas. Aber wenn man ein bisschen tiefer bohrt, wer bist du eigentlich? Dann wird das Ganze ja schwierig. Vielleicht würdest du merken, dass du unterschiedlich bist. Du bist eigentlich, naja, ihr kennt das vielleicht, da gibt es ja diese Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Nicht? Also kennt ihr die Geschichte? Gibt es so aus so klassische englische Kriminalgeschichte. Und da geht es darum, dass eben so einer sich immer verändert. Am Tag ist er der liebenächtelnde Doktor und in der Nacht ist er ein Mörder. Also so ein Doppelleben. Ich will jetzt nicht euch sagen, das bist du genau, so radikal vielleicht nicht. Aber ich vermute, dass in manchen Situationen, wo du mit deinen Freunden unterwegs bist, deine Eltern dich nicht wiedererkennen würden. Einfach in dem, wie du dich gibst, wie du redest, was du tust. Wahrscheinlich würden manchmal deine Eltern auch anders schauen, wenn sie sehen würden, wie du in der Schule oder am Arbeitsplatz bist. Manches Mal würden sie vielleicht positiv überrascht sein und würden sich denken, hey, was der sich zu Hause erlaubt, wie der hier seine Sachen nicht erledigt. Und am Arbeitsplatz bist du vielleicht lieb und nett. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt. Aber ich glaube, bei den meisten von uns, wir sind unterschiedlich, je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, mit wem wir zu tun haben. Hast du zum Beispiel eine Freundin, jetzt nehmen wir mal aus männlicher Sicht, ja, natürlich versuchst du ihr in einer gewissen Weise zu imponieren. Und da wirst du dich anders verhalten als bei jemandem, der dir gleichgültig ist. Also von daher ist es vielleicht gar nicht ganz so einfach zu beantworten, was glaubst du, wer du bist. Das kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Stimmung, in welcher Lebenslage, welchen Menschen gegenüber. Und hier könnte man sogar noch sagen, ist das so, wie schon alte griechische Philosophen gesagt haben. Die haben dann so einen Satz formuliert und haben gesagt, du gehst nie zweimal in denselben Fluss. Was wollten Sie damit sagen? Naja, damit wollten Sie sagen, einerseits, wenn du wieder in den Fluss springst, ist der Fluss schon wieder ein anderer, weil das Wasser anderes ist. Damit wollten Sie aber auch sagen, du selbst bist eigentlich nie derselbe. Denn das ist ja auch klar, wir alle entwickeln uns. Oder erinnert ihr euch nicht, wie es war vor vielleicht 10 Jahren in eurem Leben? Ich weiß nicht, waren da manche, die Diddel gesammelt haben? Vielleicht? Oder andere, die so kleine Modellautos oder Hot Wheels gesammelt haben? Vielleicht haben die ja manche sogar noch zu Hause im Schreibtisch oder im Schrank irgendwo stehen oder liegen. So etwas als Erinnerung aus der Vergangenheit. Aber naja, das sollten nach Möglichkeit nicht so viele Leute sehen. Ne? Also ein bisschen älter, da ist heute vielleicht eher Hello Kitty angesagt. Also zumindest bei den Frauen, ne? Also bei den Männern vielleicht nicht. Also wenn du nachher dein Handy rausholst und da steht dann rosa Hello Kitty drauf, das wirkt vielleicht zumindest bei anderen Männern etwas komisch. Aber was ich einfach damit sagen will, ist, auch wir verändern uns ja im Laufe der Zeit. Und wenn ihr einmal nochmal 10 Jahre weiter seid, der eine träumt vielleicht schon davon, irgendwo etabliert im Job oder verheiratet oder möglicherweise mit Kindern oder der eine oder andere wird dann auch schon tot sein, in 10 Jahren sieht die Welt wieder anders aus. Das heißt, wieder könnte man die Frage stellen, ja, sag mir, wer bist du denn eigentlich? Bist du derjenige, der du vor 10 Jahren gewesen warst? Bist du derjenige, der du heute bist? Bist du derjenige, der du in 10 Jahren sein wirst? Bist du derjenige, der du bist, deinen Eltern gegenüber, deinen Freunden gegenüber, am Arbeitsplatz, in der Schule oder hier heute Morgen beim Jugendtag? Denn auch hier gibt es ja bestimmte Regeln, an die man sich halten kann oder sollte, so am Jugendtag. Bestimmte Sachen würde man hier wahrscheinlich nicht so sehr machen, aber in anderen Situationen im Leben. Und hier käme es dann immer auch noch darauf an, frage ich dich oder frage ich deine Umwelt? Und ja, da gibt es so die einen von uns, die halten sich selbst für toll. Also, die würden das natürlich nie so sagen, das gehört ja mit zu dem Spiel dazu. Wenn du sie fragen würdest, hältst du dich für toll, ja, dann klingt man ja eingebildet. Aber so innerlich denken sie eigentlich schon, ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung, ich bin doch richtig cool, vielleicht. Ne? Also angezogen, geschminkt, vom Aussehen her oder von den Fähigkeiten oder von der Sportlichkeit oder möglicherweise von der Schulleistung. Ah nein, Schulleistung ist eher uncool. Da könnte man ja höchstens als Streber angesehen werden und das ist ja nun nicht unbedingt, was man so als Selbstbild haben will. Also das vielleicht nicht. Aber cool sein oder süß sein oder nett sein oder... Tja, also so etwas, da gibt es manche Leute, die halten sich eigentlich, wenn sie in sich hineinschauen, dafür und sie genießen es, auch wenn andere ihnen so den Eindruck geben und immer wieder betonen, ah, wie toll siehst du aus und ja, manche kommen dann und sagen, ich habe einen Pickel, ich habe einen richtig großen Pickel, schau mal und dann schauen alle hin und sagen, hey, wo ist der denn, guck mal, du siehst doch ganz in Ordnung aus und ist doch alles super und wie tolle Haut du hast und wie tolle Haare und tolle Figur und tolle Kleider und das genießen sie so richtig zu hören. Weil in Wirklichkeit denken sie das auch, aber man hört das halt so gerne von anderen und nicht nur von sich selbst. Also es gibt Leute, die halten sich selbst eigentlich für toll, auch wenn sie es nicht eben sagen. Und so leben sie auch in den Tag hinein und sind dann verärgert, wenn andere das nicht genauso sehen. Also entweder gibt es dann Konkurrenz und Auseinandersetzung oder man hat halt keine zur Freundin, die vielleicht noch hübscher aussieht oder keinen, der noch cooler oder sportlicher oder sonst irgendetwas ist zum Freund, damit das eigene Image nicht in Frage gestellt wird. Aber ich gehe davon aus, das trifft heute Morgen nicht auf alle zu, die hier sind. Ich vermute, da gibt es auch einige, die würden eher sagen, ich bin der arme Kerl, also, oder die arme Frau, oder ich bin jedenfalls arm dran. Und das sagt man natürlich auch nicht so, weil man dann sein Image ja noch mehr kaputt macht, aber so innerlich still für sich, dass mancher denkt, eigentlich, ich bin so mies dran und meine Situation ist wirklich so schlecht und ich bin der Loser und ich bin hässlich und... Und vielleicht rein äußerlich gesehen, bist du tatsächlich so unter dem unteren Mittel, was Schönheit und sonst was aussieht. Gibt es ja, ne? Ich meine, es kann ja nicht jeder super hübsch sein, so als Covergirl irgendwo auf einer Zeitschrift oder Fotomodell oder sonst etwas. Geht ja nicht. Also es gibt Leute, die sind halt nicht so hübsch und empfinden das auch so, nicht so intelligent, nicht so angesagt, nicht so cool. Wenn sie versuchen, irgendetwas Lockeres zu sagen, keiner lacht oder höchstens ha, ha, ha. Und dann weiß man, okay, das nächste Mal bin ich ruhig und sage nichts und bin einfach mit dabei. Solche Leute gibt es fast in jedem Kreis, in jedem Jugendkreis, in jeder Gemeinde, in jeder Klasse. Irgendwo so Leute, die mehr am Rande sind und sich dessen eigentlich auch bewusst sind, sich gar nicht so richtig wohlfühlen dabei Und das kann bis dahin kommen, dass Leute schließlich sich selbst nichts mehr zutrauen. Dass sie selbst schon bei den kleinsten Sachen denken, das muss ja schief gehen. Und sie fühlen sich so wie der Unglücksrabe. Ne? Also ich bin ja solch ein Loser, das klappt bestimmt nicht. Und jetzt will ich da einen Nagel in die Wand hauen und hau mir auch noch auf den Daumen. Und sie tragen selbst noch was damit zu bei, dass es ihnen schlecht geht. Sowas gibt es auch. Und solche Leute, das ist schade, das ist schlimm. Man macht sich selbst fertig und macht die Situation noch schlimmer dabei. Und manchmal andere bestätigen das noch, indem sie einem den Eindruck geben. Nicht? Also du spielst zusammen Volleyball und da ist einer, der trifft halt nie den Ball. Und dann, hey, was ist denn hier los? Und der wird beim Abzählen immer als Letzter genommen. Nicht? Also komm, ich nehme dich und dich und dich und dich. Und dann steht da noch einer, die müssen wir auch noch nehmen. Und ja, und dann fühlt derjenige sich natürlich auch nicht gerade so ermutigt und schön und toll. Und manchmal können die das ja wirklich nicht so gut, nicht? Und treffen das wirklich nicht so, den Ball. Aber so aus der Situation desjenigen, der das betrifft, der fühlt sich dann als, ich bin der Loser, ich bin eigentlich arm dran, also mir geht's nicht so gut. Und viele, die wollen gerne anders sein. Es gibt natürlich auch diejenigen, die fühlen sich mit dieser Rolle eigentlich wohl. Könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, nicht? Aber es gibt Leute, die fühlen sich mit so einer Loser-Rolle wohl, weil wenn man die richtig spielt und zu den richtigen Leuten kommt, dann kann man da auch eine gewisse Anerkennung oder Fürsorge bekommen. Also kennt ihr zum Beispiel denjenigen, der immer, wenn du ihn irgendwas fragst, irgendein Problem hat, irgendeine Schwierigkeit hat, was er in Wirklichkeit aber nur will, ist, dass du ihn in den Arm nimmst und dann sagst, ach du Armer, und dir geht es ja so schlecht und komm, ich lade dich ein und ich tröste dich und so schlimm ist es ja gar nicht. Also falls du noch nicht auf die Idee gekommen bist, kannst du mal ausprobieren. Also es funktioniert in manchen Fällen. Ne? Oder du kommst zu deiner Freundin und du bist jetzt befreundet und dann sagst du, mein Freund, der war so böse zu mir, der hat mich so richtig beleidigt. Und wenn es eine nette Freundin ist, dann sagt sie, oh du Armer, und was ein gemeiner Kerl ist das. Ob du was falsch gemacht hast oder nicht, sagt die nette Freundin meistens nicht, aber du hast schon mal ein paar Streicheleinheiten, die dir dein Freund vielleicht nicht gegeben hat oder deine Freundin. Also solche Typen gibt es auch. Also jetzt haben wir den, der denkt, er ist der Supermann oder Superfrau, derjenige, der denkt, ich schaffe ja gar nichts, mir geht's total schlecht und darunter leidet. Und dann gibt es denjenigen, der sagt, ich bin der Loser, aber der sich eigentlich wohl dabei fühlt, weil er dadurch auch Anerkennung bekommt. Ja, und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine vierte Gruppe von Leuten, und da sitzen heute Morgen sicherlich auch einige dabei, die sagen, ich weiß das eigentlich gar nicht ganz genau, wer ich bin. Ich bin selbst wie vor einem Rätsel. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, in den Spiegel schaue, denke ich mir, wer ist das, der mich anschaut? Wer bin ich eigentlich? Ja, das kann dann zu so einer Identitätskrise führen. Ne? Und ja gut, manche Leute besuchen dann den Psychiater, legen sich dort irgendwo auf die Couch. Ne? Und der fragt dann auch, wer bist du? Und dann kommt die frühkindliche Erinnerung. Und dann gesagt, ja, ich habe geträumt, ich bin ein Schmetterling. Und dann, ja, in dir schlummert ein Schmetterling. Und so weiter und so weiter. Ne? Also solche Leute gibt es auch, wobei es immer gut ist, wenn solch eine Phase nicht zu lange dauert. Ne? Weil sonst kann man tatsächlich auch sehr durcheinander kommen und selbst nicht mehr wissen, an welchen Platz man eigentlich gehört. Egal zu welcher von dieser Gruppe du gehörst, das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Das ist nämlich das, was du als Selbstbild von dir hast. Jetzt müssten wir nochmal alles durchgehen. Wie siehst du aus in den Augen deiner Freunde, deiner Nachbarn, der Leute in der Gemeinde, deinen Eltern? Und da würden wir wahrscheinlich auch noch wieder ganz unterschiedliche Antworten finden. Und die müssen ja auch gar nicht alle geheuchelt sein. Also wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich sagen, du Heuchler, du bist ja gar nicht echt, du spielst den Leuten nur was vor. Wobei, das stimmt nur zum Teil. Also zum Teil möchte ich das tatsächlich so sagen. Und ich würde schätzen, wenn ich das euch jetzt auf den Kopf zusage, bei vielen stimmt es auch. In bestimmten Situationen heuchelst du, da spielst du anderen Leuten etwas vor, weil du genau weißt, was die Leute gerne hören wollen. Ist ja klar. Also nehmen wir mal an, du triffst dich abends mit Freunden, du gehst auf eine Party und du willst mal so richtig einen drauf machen. Und deine Eltern fragen dich vorher, wo gehst du denn heute Abend hin? Was erzählst du denen? Naja, gut, vielleicht hast du jetzt so coole Eltern, die sagen, ach, ich komme mit und wir heben zusammen ein und wir trinken mal richtig. Und ich weiß nicht, ob die diesen Fan vielleicht cool, aber vielleicht ist das nicht ganz so, was Eltern eigentlich tun sollten. Also auch wenn du es nicht gerne hören willst, aber eigentlich ist für die Eltern gut, wenn sie darauf achten und sagen, pass aber auf, wen du da triffst, pass auf, trink nicht, entweder gar nicht oder nicht zu viel, am besten gar nicht, aber in jedem Fall nicht zu viel. Und wenn du das wirklich tun willst, dann wirst du deinen Eltern das vorher so nicht sagen. Oder würdest du deinen Eltern alles zeigen, was du in Facebook gepostet hast? Ich glaube, auch da würdest du wahrscheinlich, wenn deine Eltern fragen, ja, was machst du mit Facebook? Was schreibst du so viel SMS? Da würdest du wahrscheinlich eine etwas unverbindlichere Antwort geben, als wenn du allein mit deiner Freundin oder deinem Freund oder sonst wem zusammen bist. Also ich glaube schon, wir alle als Menschen tendieren dahin, manchmal, wenn wir es für angebracht halten, auch ein Doppelleben zu führen. Oder kennt ihr das, wenn ihr es nicht gemacht habt, weil ihr seht jetzt alle so lieb und nett aus hier, weil das ja auch dazu gehört, Jugendtag, Gemeinde, ne? Das ist ja was ganz anderes in anderen Veranstaltungen. Aber wie sieht das zum Beispiel aus, du hast keine Lust für die Hausaufgaben, wenn du noch zur Schule gehst, sonst musst du jetzt in der Vergangenheit graben. Und dann kommst du zur Schule und was sagst du dem Lehrer? Ich habe keine Lust für Hausaufgaben gehabt. Diese blöden Aufgaben, die bringen sowieso nichts und ich brauche das alles nicht. Wirklich? Redest du so zum Lehrer? Also gut, du kannst es einmal probieren. Du wirst aber meistens merken, das kommt nicht so gut raus. Da kommt doch viel mehr die Masche und ich habe das total vergessen. Oder mein Hund hat das Aufgabenheft gefressen. Oder meine Schwester hat das mit in ihrem Ransen gehabt. Oder irgendwie so eine Geschichte. Ne? Und das möglichst noch eindringlich mit flehenden Augen im Gesicht. Vielleicht mein sehr gut, das kann doch ein paar Tränen, die herunterrollen. Ne? Und dann, sobald das gemacht ist, wieder auf dem Platz, geklappt, wieder einmal nicht geschrieben. Aufgabe, ne? Ja, ich weiß manchmal, das sind natürlich die anderen, die so etwas machen, ne? Also ihr natürlich nicht, ja, ihr seht ja alle lieb und anständig aus und so, aber wenn die Frage ist, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dann ist auch das die Frage, wer bist du, wo spielst du etwas vor, wo heuchelst du möglicherweise anderen Menschen gegenüber, um selbst etwas davon zu haben, Anerkennung, ein Ziel zu erreichen, nicht fertig gemacht zu werden, weniger Arbeit zu haben oder ähnliches mehr. Und zum Teil, wenn ich die Frage stelle, wer du bist, dann ist ja nicht nur so, was spielst du anderen vor, sondern dahinter steckt ja auch so ein bisschen, dass du ja von allen möglichen Leuten beeinflusst wirst, was übrigens auch die wenigsten hören wollen. Also wenn du mit jemandem sprichst, versuch das nachher mal mit deinem Nachbarn und dann sagen, hey, so wie du aussiehst, du bist doch nur von anderen beeinflusst. Ich glaube, die meisten werden sagen, nein, das stimmt gar nicht, ich mag das so. Also zumindest sind alle Leute, die ich bisher gefragt habe, da läuft das so. Ne? Vor einiger Zeit war ich in der Stadt, bin da unterwegs, spreche da mit ein paar Leuten, einige so voll gepierst, ne? Alle Ohren voll, Nase voll, Lidschatten, Lider voll, hier, alles so. Ne? Und wenn ich der Person dann sage, habe ich dann auch getan, hey, das machst du ja nur, weil du in der Szene bist. Dann, nein, klappert das dann im Mund. Und nein, ich mag das wirklich so. Ey, das hast du schon wieder verfangen, das tut ja weh, das blutet ja, ne? Und so. Ja, aber ich mag das. Hä, nee, du magst das nicht wirklich, du machst das, weil du in der Szene drin bist. Und das ist bei ganz vielen Sachen so. Glaubt nicht, dass ihr wirklich nur allein so original seid, weil ihr so auf originelle Ideen kommt. Ist doch vollkommen klar, ihr seid auch alle beeinflusst durch eure Umgebung. Und ein Stück weit auf die Frage, was glaubst du eigentlich, wer du bist, müsste ein Stück weit die Antwort sein, ich bin das Produkt meiner Umgebung. Wirkt zwar nicht ganz so selbstständig und individuell und autonom und sonst irgendwas, aber ein Stück weit stimmt das. Und das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Wenn die Umgebung dich positiv prägt, ein Stück weit bist du, wie du bist und was du bist durch deine Gene. Davon sind deine Eltern mitverantwortlich. Jetzt kannst du sagen, bin ich ihnen dankbar oder nicht, je nachdem. Ne? Vielleicht sagt dann die eine junge Frau, sagt, ja Mama, du hast auch Pickel, ich habe jetzt auch welche, ich habe die Gene von dir, du bist schuld, dass ich jetzt Pickel habe und so. Oder was weiß ich, Krampfadern oder die Männer sagen, ja Papa, warum bist du nicht muskulöser, ich hab die von dir, jetzt trainiere ich schon immer in dem Fitnessstudio und die Muskeln kommen einfach nicht. Und sagen, du bist schuld. Und, ne, aber klar, nicht? Wir haben alle, genetisch sind wir natürlich von unserer Umgebung, von seinen Eltern und Vorfahren bestimmt. Darüber hinaus durch die Erziehung, die hoffentlich erfolgreich war. Ne? Also wo eure Eltern sich bemüht haben, irgendwie ein paar Eigenschaften in euch reinzulegen, anzuerziehen, vielleicht das Zimmer aufzuräumen, mal zu Hause mit anzufassen, nett zu anderen Leuten sein, oder was weiß ich, was eure Eltern stark betont haben. Dann bist du aber immer auch ein Kind deiner Zeit. Das, was du mitbekommst in Medien, was du mitbekommst durch die Schule, was du durch den Freundeskreis mitbekommst. Und das prägt natürlich uns auch alle. Deshalb, wir alle sind nicht vollkommen losgelöst und selbstständig, sondern wir sind immer auch ein bisschen das Produkt unserer Umgebung. Und das ist manchmal positiv, wenn du eben in positiver Umgebung bist. Und das ist manchmal problematisch, wenn du eben viel mit Leuten zusammen bist, die Sachen in dir fördern, die eigentlich nicht gut sind.
Und jetzt merken wir, wie schwierig das ist. Wir versuchen, eine objektive Antwort darauf zu geben, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wobei, wenn ich das so betone, dann schwingt ja noch etwas ganz anderes dabei mit. Dann geht es nicht nur darum, herauszufinden, wer bin ich wirklich? Das wäre ja eine unäußerst spannende Frage. Sondern dahinter steckt dann so ein bisschen der Gedanke, ja, was bildest du dir eigentlich ein? Also manche Leute, die etwas Peinliches tun, ohne es zu wissen, oder die unfreundlich sind, ohne es zu merken, denen möchte man gerne so etwas sagen. Das wurde ja insbesondere in dem Sketch gerade aufgegriffen. Da macht einer etwas, denkt sich gar nichts Besonderes dabei, meint sogar, das sei sein persönliches Recht, und dann fragt man nicht so sehr, was denkst du eigentlich oder was glaubst du eigentlich, wer du bist, sondern man fragt sich mehr dabei, was denkst du eigentlich, wer du bist? So wäre dann eher die Betonung. Was bildest du dir ein? Was fällt dir eigentlich ein? Wir würden das vielleicht von einer anderen Person akzeptieren, aber von dieser Person nicht, weil wir meinen, der hat ja gar kein Recht dazu. Also beispielsweise, wenn dein Arbeitgeber dir sagt, du hast aber schlampig gearbeitet, wirst du dich vielleicht ärgern, aber sagst, okay, der kennt sich aus, das stimmt vielleicht. Hingegen, wenn dann dein jüngerer Bruder oder deine jüngere Schwester kommt am Arbeitsplatz vorbei und sagt, hey, du hast aber schlampig gearbeitet, hat aber gar keine Ahnung davon, dann würdest du eher sagen, was denkst du eigentlich, wer du bist? Meinst du, dass du mein Chef bist? Ja, eben nicht. Und so käme das eher heraus. Und das gibt es tatsächlich. Es gibt Leute, wo man sich denkt, hey, was bildest du dir eigentlich ein? Du denkst viel mehr von dir, als du eigentlich wirklich bist. Und das Problematische ist, manchmal merken die Menschen das nicht mal. Und zugegebenerweise, meistens fällt uns das doch auch erst auf beim anderen, oder? Oder bist du schon mal aus einer Situation herausgegangen und hast gedacht, oh, was denke ich eigentlich, wer ich bin, wie gemein ich gewesen war? Ja, ich meine, das mag man nicht so gerne. Nicht? Ich meine, wenn man das tut, hoffentlich verändert man sich dann. Aber häufig merken es eher die anderen. Und wenn die dann irgendwas sagen, dann hat man eher umgekehrt. Meine, was nörgelt der denn so? Was hat die denn eigentlich? Das war doch gar nicht so schlimm. Und von solchen Leuten finden wir auch etwas in der Bibel. Ich möchte euch zwei Geschichten vorlesen. Die eine im Neuen, die eine andere im Alten Testament. Das eine ist eine Geschichte, die könnt ihr gerne mitlesen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Die finden wir im Lukas-Evangelium, Lukas 18 ab Vers 9. Lukas 18 ab Vers 9. Da haben wir auch so jemanden, wo es mir fast auf der Zunge liegt zu sagen, was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich lese euch das mal vor. Lukas 18, Vers 9. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Also Jesus hat jetzt, spricht zu Leuten, zu Zuhörern und er sagt, einige von diesen Zuhörern sind eben solche eingebildeten Typen. Die denken es von sich, eigentlich bin ich doch ganz gut. Eigentlich bin ich doch ganz gut dran. Eigentlich müssten die doch alle auf mich schauen und sehen, ah, seht, wer da kommt. Vielleicht müssten die schon vor mir, wenn ich komme, jetzt auf die Knie fallen. Nicht? Oder ich könnte das so machen, wie der Papst, wenn der kommt, nicht? Dann den Ring hinstrecken und sagen, hier, nicht? Küssen, so, hier, Ring küssen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Und da könnte man sagen, also sowas bildet er sich ein. Alle müssten auf den schauen. Und dann erzählt Jesus, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer, der andere, ein Zöllner. Geübte Bibelleser, die ahnen jetzt schon, dass den schlechteren Part hier den Pharisäer bekommt. Weil die waren ja meistens die Gegner Jesu. Und Jesus will hier aber etwas deutlich machen, was auch für Menschen gilt, die keine Pharisäer sind. Also falls ihr heute Morgen alle sagt, ne, Pharisäer bin ich nicht. Zu der Partei gehöre ich nicht. Also kannst du trotzdem weiter zuhören, weil hier will Jesus einen bestimmten Menschentyp beschreiben und nicht eine religiöse Gruppe zur Zeit des Neuen Testaments. Denn ihr wisst ja, das war damals eine religiöse Gruppe unter den Juden, die intensiv die Bibel studierten, manchmal auch ganz fromm waren, die sich dann manchmal stritten mit den Sadduzäern, die dann so eine andere Gruppe gewesen war. Also, diese beiden gingen hinauf zu dem Tempel. Ihr wisst auch, warum hinauf, klar, wer mal Bilder von Jerusalem gesehen hat, da gibt es ja heute auch diese große Tempelplattform, Jerusalem liegt ein bisschen tiefer und dann geht man da die Treppenstufen rauf und wenn ihr da mal in den Psalmen lest, dann gibt es da nämlich auch die Psalmen, die gesungen worden sind, wenn man da auf den verschiedenen Stufen war, hoch zum Tempel. Also die beiden gehen da jedenfalls jetzt hoch. Es gingen aber zwei Menschen hinauf zum Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt jetzt Jesus, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also hier typische Geschichte, wir könnten sagen, fast wie in dem Anspiel, was wir dort gesehen haben. Natürlich in dem Gleichnis, da trägt Jesus dick auf. Wir sollen ja auch deutlich sehen, worum es geht. Und hier sind heute Morgen all diejenigen angesprochen, die in der Tendenz eher gut von sich denken. Also das trifft jetzt nicht alle in gleichem Maße, aber die gut von sich denken, die müssten sich ja jetzt eigentlich ein Stück weit mit den Pharisäern identifizieren. Ja, das muss ja gar nicht so schlimm sein wie hier. Aber das kann so sein, du schaust dich in der Umgebung um und du denkst in deiner Gemeinde oder in deiner Umgebung, also wenn jetzt alle wüssten, was der gemacht hat oder der gesagt hat oder den habe ich da in der Stadt gesehen und ich bin ja eigentlich ganz gut. Das wäre jetzt die religiöse Variante, nicht? Also der, der sich für ganz besonders gut hält, der vielleicht mit einem großen Selbstbewusstsein durch die Innenstadt der Stadt geht, in der du wohnst und sieht da die Penner und die Alkis und die und so weiter, nicht? Also all die Leute, die da halt so rumhängen und denkt sich, ah, wie sind die nicht schlecht drauf und gut, dass ich hier viel besser bin. Kann ja sogar sein, nicht? Also hier wird ja nicht mehr in Frage gestellt, dass das, was der Pharisäer hier sagt, falsch ist. Jesus sagt an keiner Stelle, der hat nicht gefastet, der hat nicht gespendet, der ist nicht in den Tempel gegangen, steht er ja gar nicht. Da steht auch nicht, dass der insgeheim ein paar Leichen im Keller hat, also übertragen gemeint natürlich, dass da irgendwas Verstecktes ist, was er Falsches gemacht hat, sondern scheinbar stimmt das, was er sagt. Der war wirklich besser und moralischer als der Zöllner, der da kommt. Was Jesus hier aber deutlich machen will, das sagt er hinterher auch, selbst wenn du perfekt bist oder wärst, nicht, Konjunktiv hier, selbst dann ist es vollkommen falsch, das an die große Glocke zu hängen, sich selbst darauf etwas einzubilden, sich selbst als besser darzustellen, anderen überheblich gegenüberzutreten. All das wird hier stark verurteilt. Warum? Naja, weil im Vergleich zu Gott schneidest du ja trotzdem wieder mies ab. Jetzt müssten wir nur jemanden neben dir haben, der noch ein bisschen frömmer lebt und dann bist du derjenige, der da als Loser auftritt. Und da wir ja alle wissen, dass wir, also wenn wir ehrlich sind, und ich hoffe, ihr seid ehrlich zu euch, dass ihr alle wisst, perfekt seid ihr auch nicht, dann ist das immer nur eine Sache des Vergleichs. Und ehrlicherweise ist es ja so, meistens vergleichst du dich doch eher mit jemandem, der schlechter abschneidet. Zumindest in dieser Hinsicht. Ja, das liegt nämlich in uns als Menschen drin. Also wenn es um irgendetwas geht, wo wir zeigen wollen, also ich bin ja was, dann schauen wir natürlich nicht auf denjenigen, der noch, was weiß ich jetzt, in der Frömmigkeit mehr in der Bibel liest oder mehr Traktate verteilt oder häufiger in den Gottesdienst geht oder sonst irgendetwas, sondern ich vergleiche mich natürlich mit den anderen. Also kennt ihr das vielleicht noch aus der Diskussion in der Schule? Dann fragen euch eure Eltern, hast du abgeschrieben? Und irgendwann, vielleicht, sie bekommen es raus, es stimmte tatsächlich. Und dann ist die typische Antwort, ja, das tun aber alle und ich tue das noch am wenigsten. Wenn du wüsstest, meine Nachbarin hier, Celine, die macht das bei jeder Arbeit, schreibt sie ab, sonst würde sie ja gar keine Note mehr bekommen. Ich mache das nur in Mathe. Und schon stehst du besser da. Und dann merken wir, ja, das ist ja okay, das mag sogar schon stimmen, aber generell sich über andere Menschen zu stellen, sich etwas einzubilden auf sich selbst, das wird hier kritisch betrachtet. Weil vor dem Maßstab Gottes, müssen wir zuerst einmal sehen, schneiden wir alle schlecht ab. Es soll hier natürlich auch nicht der, der dann irgendwas nur vorspielt. Dieser Zöllner, der hat ja kein großes Publikum. Also ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie Gebet in der Gemeinde. Ne? Also wenn hier jetzt plötzlich jemand aufstehen würde und würde dann sagen, ja, ich bin der große Sünder und schaut auf mich herab, dann könnte es sein, dass der vielleicht gerade das jetzt benutzen will, um hinterher einen größten Beifall zu bekommen. Nicht, dass dann alle zu ihm kommen und sagen, oh, das hätte ich mir gar nicht getraut, dass du dir das getraut hast, so zu sagen. Und ja, wie ehrlich du bist. Und also solche Leute habe ich auch schon erlebt, die das dann richtig genossen haben vor anderen, damit zu schwelgen, wie böse sie gewesen sind. Ja, ich weiß, ich kennt ihr vielleicht auch solche Typen. Bei manchen Deutschen hat man auch den Eindruck, denen geht es so, wenn es über Nationalsozialismus geht. Nicht? Wir als Deutsche sind die Schlimmsten überhaupt und was wir alles ganz Schlimmes gemacht haben und so. Und natürlich war das alles auch schlimm, wobei sie meistens gar nicht beteiligt waren, die Leute, die das sagen. Sondern das geht dann mehr so ein bisschen, ah, man fühlt sich wohl, indem sich so negativ darzustellen. Natürlich auch in der Hoffnung, dass dann irgendwann die kühlende Zuspruch kommt. Nicht? Also so schlimm bist du ja gar nicht. Und also, wie gesagt, das geht ja beim Zöllner nicht, sondern dieser Zöllner, der steht dann da irgendwo in einer Ecke. Also wenn ihr mal auf dem Tempelberg in Jerusalem gewesen seid, da können 1.000 Leute, 2.000, 3.000 Leute stehen, das fällt nicht mal auf. Also so ein bisschen natürlich schon, aber du kannst dich in irgendeine Ecke stellen, das sah man gar nicht. Und hier geht es auch darum, der steht nicht da vorne oder irgendwo an der Ecke, dass alle ihn sehen, sondern hier beschreibt Jesus jemanden, der innerlich sich ganz klar darüber war, eigentlich bin ich vor Gott schuldig, eigentlich bin ich auch vor anderen Leuten schuldig. Eigentlich läuft mein Leben gar nicht so, wie es laufen sollte nach den Maßstäben Gottes. Und das sagt ja Gott. Und das nimmt Jesus als Beispiel und sagt, das ist viel mehr, was Jesus sich wünscht. Jesus wünscht sich nicht, dass du schauspielerst anderen Menschen gegenüber oder dass du dir selbst etwas einbildest auf das kleine bisschen Frömmigkeit, was du hast. Das ist ja gut. Also gib das nicht auf. Nach dem Motto, wer viel sündigt, der liebt auch viel. Nicht? Also dann lasst uns umso mehr sündigen, damit die Gnade umso größer werde. So schreibt Paulus dann im Römerbrief, noch im Galaterbrief. Und da sagt er, nein, das sei ferne. So ist das gar nicht gemeint. Sündige nach Möglichkeit nicht. Aber derjenige, der es ja schon getan hat, der kann es nicht rückgängig machen, der soll durchaus das auch eingestehen. Nicht zu versuchen zu vertuschen, zu sagen, die anderen sind ja genauso. Oder zu vertuschen, ja, anders geht es ja nicht. Oder, ja, so schlimm ist das ja auch nicht. Sondern ehrlich einzugestehen, das ist das, was Jesus will. Weil nur wenn du es ehrlich eingestehst, wenn du auf die Frage, was glaubst du, wer du bist, auch einmal die Antwort geben kannst, ja, ich bin ein Loser und jetzt nicht nur, weil ich vielleicht nicht ganz so hübsch aussehe, nicht den super Job habe, nicht das größte Auto habe, sondern weil ich weiß, dass ich Gott gegenüber schuldig bin und dass ich eigentlich seinem Anspruch nicht genügen kann. Und das jetzt nicht nur so als theologisch auswendig gelernte Wahrheit aus der Sonntagsschule, sondern aus der inneren Betroffenheit heraus. Es stimmt tatsächlich, es ist nicht nur ein Satz, den ich irgendwo sage, sondern es stimmt wirklich, ich bin schuldig vor Gott. Und ich will das eigentlich nicht. Ich will das auch nicht wegerklären. Ich will mich auch nicht nur als normal hinstellen, weil es alle anderen genauso machen, sondern ich will das Gott gegenüber sagen und bekennen. Und manchmal gibt es im Leben nur so ganz seltene Augenblicke, in denen Gott einem die Augen öffnet über das, was wir eigentlich wirklich sind. Häufig sind ja unsere Vorstellungen von uns selbst eben gemischt durch das, was ich gesagt habe, durch die Erwartung, den Zuspruch anderer, durch unser Selbstbild, was wir gerne sein wollen und was wir aufbauen und immer aufrechterhalten. Aber manches Mal schüttelt Gott uns durch, manches Mal, dann merkst du, das trifft irgendwie ins Herz hinein, du hörst das bei anderen Menschen, du liest das in der Bibel, du bist im Gebet vor Gott oder du bist manchmal auch ganz alleine, deine Freunde haben dich mal alleine gelassen und dann sitzt du da und es läuft mal kein Facebook und der Fernseher funktioniert auch nicht und das Handy ist auch leer und plötzlich kommt da die tiefe Selbsterkenntnis, wer bin ich denn eigentlich? Und dir kommt zum Bewusstsein, so toll bist du nicht. Also vielleicht nicht im Augen deiner Freunde, aber so toll in den Augen Gottes bin ich eigentlich nicht. Und das ist die Erkenntnis, die Jesus hier lobt. Nicht das Falsche, was der Zöllner gemacht hat. Das Falsche ist falsch, zweifellos. Aber diese Selbsterkenntnis, diese Bereitschaft, mich selbst einmal mit den Augen Gottes zu sehen und auch wirklich zu sehen, wo sind da die dunklen Ecken, die schwarzen Punkte, die Sachen, die ich nicht so sehr anderen zeigen will, die ich eher verborgen halte, wo sind die? Und da eine ehrliche Antwort drauf, was glaubst du eigentlich, wer du bist, die brauchen wir alle. Und vielfach ist das ja die Voraussetzung dazu, dass wir überhaupt erst Christen werden. Christ zu werden, heißt ja nicht nur in irgendeiner Evangelisation die Hand hochzuheben oder so, sondern sich bekehren heißt ja, Jesus Christus gegenüber die eigene Schuld bekennen und um Vergebung zu bitten. Und ehe ich um Vergebung bitte, muss mir erstmal klar sein, ja, wer bin ich denn eigentlich? Und meistens können wir das erst sehen, wenn wir uns im Licht Gottes anschauen. Also wenn Gott irgendwie uns deutlich macht, wie er eigentlich sich das Optimum vorstellt, dann plötzlich klappt das nicht mehr, dass ich sage, die anderen schreiben halt auch ab. Denn dann bin ich plötzlich mit einem Optimum verglichen. Also nehmen wir mal an, so bei Farbe. Ja? Also wie erkennst du Schwarz am besten? Indem du es auf ein bisschen weniger Schwarz drauf malst. Oder auf Grau. Ist ja vollkommen klar, Schwarz fällt am meisten auf, wenn es auf Weiß ist. irgendwo hier an der Wand. Wenn da ein schwarzer Klecks wäre, würde der viel mehr auffallen. Also wenn hier irgendwie so ein kleiner schwarzer Punkt ist, den sieht ja keiner. Und wenn wir das jetzt als Bild nehmen, mit Schwarz, mit Sünde, mit Bösen, dann gilt es genauso erst in der Gegenwart Gottes. Da wird uns richtig deutlich, wer wir eigentlich sind. Da ist dann alles Verkleiden, alles Vorspielen, alles Heucheln oder alles in der Vielfältigkeit, in der wir halt leben. Das spielt dann keine so große Rolle, sondern da sind wir dann, wie wir wirklich sind vor Gott. Und das ist das, was Jesus an dieser Stelle will. Ich habe auch noch eine andere Geschichte, die möchte ich vorlesen und da könnt ihr euch etwas zurücklehnen. Manche können da noch mitlesen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Und das ist eine wohlbekannte Geschichte, die werden die meisten schon einige Male gehört haben, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel. Ist eine etwas längere Geschichte, schadet nichts. Ich lese sie vor, sie ist ja auch unterhaltsam, wenn man sie so nebenher liest. Und zwar aus Kapitel 3, Daniel Kapitel 3. Ihr wisst ja, Daniel, dieser junge Mann, also wahrscheinlich noch jünger als die meisten von euch, wurde von zu Hause entführt, wurde dann nach Babylon verschleppt, sollte da als Sklave am Hof des Königs arbeiten, wurde auch dafür ausgebildet, eben als Edelsklave natürlich, also intellektuell ausgebildet, sollte in der Buchführung oder sonst irgendwas machen. Und da ist er nun fernab der Heimat, fernab seiner Familie, seiner Freunde, kommt stark unter Druck. Und das, was bei der Geschichte an Daniel mich am meisten überrascht immer wieder ist, mit welchem Rückgrat Daniel auftritt. Und ich glaube, das ist genau dasselbe auch hier. Also, wo man hier eigentlich, wo dann ein anderer eher sagen würde, Daniel, was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Manche kennen ja die Geschichte, die beginnt dann ja damit, er kommt an den Königshof und dann will er plötzlich nicht essen, was man ihm vorsetzt. Ja, und da könnte jetzt der Verantwortliche ihm auch sagen, hey Daniel, was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist, hä? Jetzt bist du schon hier, wir haben dich nicht mal umgebracht als Kriegsgefangener, du bist auch nicht im Kerker, jetzt bekommst du sogar gutes Essen und jetzt willst du das nicht mal. Was fällt dir eigentlich ein? Und das geht wenig später genauso weiter und das lese ich jetzt gerade mal. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Also erstmal, um das vor Augen zu haben, dieses Standbild, das ist ja unübersehbar gewesen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, so 60 Ellen hoch. Also bei den 60 Ellen, die meisten Bibelausleger uns sagen, das war etwa 30 Meter hoch. Also jetzt könnt ihr mal messen, wie hoch das da oben ist. Da will hier jemand schätzen. Naja, so maximal 10 Meter, wahrscheinlich etwas weniger. Und jetzt dreimal so hoch. Und dann wisst ihr, das ist schon ziemlich großes Standbild. Allerdings irgendwie ein bisschen seltsam, ich würde sagen hier für die ästhetische Größe, aber das hier nur am Rande, denn das war dann auch nur 3 Meter breit. Also so 1, 2, 3, so breit, wirkt groß, aber wenn ihr jetzt 30 Meter hoch seid, dann wirkt das ziemlich schmal. Und das hat er bewusst in einer Einöde aufbauen lassen. Das lesen wir ja da. Nicht? In der stellt er in der Ebene Dura auf. Können wir die Frage stellen, warum? Ist ja ganz klar, damit das noch monumentaler wirkt. Also wenn ihr so ein 30 Meter hohes Standbild aufbauen würdet in New York City zwischen den Hochhäusern, das würde ja keiner bemerken. Aber wenn ihr jetzt so eine weite Ebene habt, wie in Ostfriesland, nicht? Kein Berg, 30 Kilometer, 40, 50 Kilometer. Und dann hast du plötzlich so ein 30 Meter hohes Standbild, das fällt auf. Also der wusste schon, wie er sich inszenierte. Wahrscheinlich, da steht ja nicht drin, war das ein Standbild von ihm selbst. Das war nämlich üblich. Babylonische Könige hielten am meisten von sich selbst. Durfte halt keiner fragen, was denkst du eigentlich, wer du bist? Hätte man das gesagt, dann Kopf ab. Also das hat man nicht gemacht. Die hatten gedacht, sie seien Gott oder zumindest ihm ebenbürtig. Also er stellt jetzt ein Bild von sich auf und dann steht, und König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher, Statthalter versammeln, die Räte, Hofschranzen, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher, Statthalter, Räte, Hofschranzen, Richter, Gerichtsbeamte samt allen Palastvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme, Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen, Sackpfeifen und alle Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Ofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und alle Art von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer hinzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zu König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Also so richtige Schleimer jetzt nicht dabei. Oh, du großer König und so. O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jeder Mann beim Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen, Sackpfeifen und aller Art von Musik hört, niederfällt und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da etliche jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lassen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald der Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Harfen, Lauten, Sackpfeifen und alle anderen Art von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Ofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein sollte, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Da wurde König Nebukadnezar voll Wut und das Ansehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als er sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs darin dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Die drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak König Nebukadnezar und stand auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher, Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haare waren nicht einmal versengt und ihre Kleidung war unverändert. Man merkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrach, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter den Völkern und Völkerschaften und Sprachen dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zu hauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Also, das ist die längere Geschichte. Die ist ja vielen durchaus in Erinnerung und wir merken, neben der ganzen Rahmengeschichte hätte ja jetzt durchaus der König sagen können, und seine Mitarbeiter sagen das ja auch: Was fällt diesen Jungs aus Judäa eigentlich ein? Jetzt sind sie schon Diener am Königshof, jetzt geht es ihnen gut Und jetzt müssen sie nur vor diesem Standbild mal niederfallen, wie alle anderen auch. Wir ja schließlich auch. Aber sie tun es nicht. Und deshalb schwärzen die ja den beim König an. Scheinbar war das eine so große Volksmenge, die da in der Ebene war, dass es gar nicht auffiel, dass Daniel und seine beiden Freunde nicht niederfielen. Denn der König merkt das nicht. Da müssen erst diese Leute hinkommen und dann petzen und sagen, ah, weißt du, da hinten, die haben das nicht gemacht. Und um dann deutlich zu werden, dann holt er sie nochmal her und sagt, kommt, also vielleicht ist das ja nur ein Missverständnis, wenn ich jetzt nochmal dem Orchester sage, dass sie spielen soll, dann werdet ihr niederfallen. Ne? Und wenn nicht, was denkst du eigentlich, wer du bist, Daniel? Hä? Dann ab in den Ofen. Und ich weiß nicht, wie ihr an solch einer Stelle reagieren würdet. Ich muss zugeben, wenn ich in mich hineinhöre, ich würde wahrscheinlich schon überlegen, doch niederzufallen. Er sagt ja, hey, dieser Michael, nein, ich würde das gar nicht, ich würde da stehen. Ich meine, kennt ihr die Geschichte? Irgendwo habe ich es mal gelesen, ich weiß nicht, ob sie stimmt oder nicht. Da sei eine Gemeinde versammelt und plötzlich kommen so ein paar vermummte Terroristen, nicht? Und sagen, ja, wir alle niedergemetzelt, die sagen, sie glauben an Jesus. Und dann hinterher geht die Hälfte raus, nicht? Und am Ende sagen sie, ja, jetzt sehen wir, wer wirklich gläubig ist oder so. So läuft das hier aber nicht, das geht wirklich tödlich. Ich habe mal mit Zeugen Jehovas gesprochen, die haben auch eine gute Ausrede dafür gehabt. Also nicht direkt, aber indirekt. Also diese Zeugen Jehovas, mit denen habe ich gesprochen, ob Jesus Gott ist, da haben sie ja ein Problem damit. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, als der ungläubige Thomas nach der Auferstehung Jesu dann vor Jesus steht, dann steht er ja und er fiel nieder vor Jesus und sagt, mein Herr und mein Gott. Jetzt ist das für die ja ein Problem, weil Thomas ja nicht sagen durfte, Herr und Gott, weil Jesus das nach ihrer Auffassung ja nicht ist. Und was sagen die? Die sagen dann nämlich, ja, ja, der kniet zwar vor Jesus, aber der betet währenddessen zu Gott im Himmel. Das ist ja eine gute Antwort, ne? Also die würde mir in solch einer Situation gefallen. Ne? Dann würde ich nämlich jetzt sagen, okay, ich knie vor dem goldenen Standbild und sage, ja, mein Herr und Gott, aber ich meine doch nicht das Standbild, da steht da zufälligerweise. Ich meine natürlich Gott, zu dem ich mich wende. Nicht? Ihr wisst das ja so ähnlich, wie wenn man meint, unbedingt lügen zu müssen, ne? Hier, Kreuz, ne? Hinten auf den Rücken. Also das macht man in eurem Alter wahrscheinlich nicht mehr, aber so kleinere, recht, dann so, dann darf man ja lügen, weil gekreuzte Finger heißt dann, recht, dann gilt das alles nicht, ist ja nicht so gemeint. Also die Versuchung wäre wahrscheinlich da, ich hoffe, dass ihr nie in diese Situation kommt. Also ich traue es mir nicht zu, aber ich bitte Gott dann immer wieder, wenn ich daran denke, Herr Jesus, gib du mir Kraft, wenn ich mal wirklich in solch einer Situation bin, da treu zu sein und auch dich zu bekennen. Der Daniel, der tut das. Und ich finde das ganz erstaunlich, denn vielfach, und da überprüft euch mal selbst, ist nämlich die Gefahr, in der wir sind, häufig viel, viel geringer und trotzdem stehen wir nicht für Jesus ein, wie wir es eigentlich tun könnten. Ja, was weiß ich, da ist im Schulhof oder beim Arbeitsplatz jemand, der blöde Witze reißt oder sich über den Glauben lustig macht. Hier bringt dich keiner um, du wirst nicht in den feurigen Ofen geworfen. Wie mutig stehst du dafür Jesus ein? Wenn du bei dem Kleinen schon nicht, ja, dann musst du dir nicht einbilden, wenn ich dann mal wirklich davor bin und vor dem goldenen Standbild, dann werde ich aber ja, hey, wenn du nicht mal bei Kleinigkeiten, wo es dann höchstens darum geht, dass die Leute dich mal schräg anschauen oder dich nicht zu McDonald's einladen, dass du dann schon nicht zu Jesus einstehst. Ja, wie dann erst, wenn es mal wirklich in radikalen Maßstab drauf ankommt. Hier ist wirklich die Frage, wie gehst du dann damit um, wenn die Umwelt dir versucht, Dinge mitzugeben? Es ist doch gar nicht so schlimm, Sex zu haben, bevor man verheiratet ist. Denken ganz viele Leute. Und jetzt wäre das doch ein Bekenntnis zu sagen, nein, ich sehe das in der Bibel und Gott sagt das und ich halte mich daran, weil ich will Gott verherrlichen. Ich glaube, dass er wahr ist. Ich halte mich daran. Seine Botschaft ist richtig. Seine Maßstäbe sind richtig. Das wären ja Kleinigkeiten. Viel, viel weniger, als in feurigen Ofen geworfen zu werden. Und dieser Daniel, dem hätte man vorwerfen können, was bildest du dir ein, wer du bist? Und so sind manche Leute auch heute in der Gesellschaft, die sagen, was bildest du dir ein, wer du bist? Was fällt dir ein? Wir alle sind doch so. Und die Gesellschaft in unserer Umgebung, in der wir leben, entwickelt sich immer weiter weg vom Maßstäben Gottes. Und ihr werdet immer häufiger Konfrontationen und Probleme erleben. Ihr werdet das am Arbeitsplatz erleben immer mehr, dass die Leute euch schlecht anschauen, wenn du versuchst, ehrlich zu sein. Ich erinnere mich da, habe ich vor einer Zeit lang, ist noch gar nicht lange her, ein paar Monate, mit jemandem gesprochen, dann eine Bibelstunde gehalten, dann ging es darum, eben so mit Ehrlichkeit. Und dann kam der nachher auf mich zu und sagt, ja, er arbeitet im Verkauf von so Küchenfirmen. Und er sagt, da ist aber so, intern machen wir was anderes als nach außen. Also da gibt es so Regeln von dem Europaparlament wegen Wettbewerb, nicht? Also dass du da Wettbewerb zulassen musst, aber sagen, intern machen sie das nicht. Also das heißt, wenn einer fragt, wie viel kostet die Küche, also meistens sind das Großküchen, dann sagt er so und so viel und alle anderen, die dieselbe Küche haben, meinetwegen, du bist jetzt hier in Stuttgart, nicht? Alle anderen, die in Stuttgart auch die Küche anbieten, wenn sich dann derjenige da meldet, dann geben sie ein höheres Gebot ab. Dann soll gesagt werden, also der, der zuerst das Gebot gibt, der kriegt hinterher auch einen Zuschlag. Also wenn ihr jetzt nicht ganz genau begriffen habt, wie das geht, ich erkläre es euch nachher noch, aber es ist auch nicht wichtig, wenn ihr in dem Bereich nicht arbeitet, jedenfalls ist das illegal. Aber da werden natürlich keine Aufzeichnungen drüber geführt, alles nur mündlich. Und da sagt er, jetzt habe ich als Christ aber ein Problem. Eigentlich tue ich da etwas Unrechtmäßiges. Und dann haben wir da bestimmt eine halbe Stunde drüber geredet, ja, wie geht man jetzt damit um? Und hat auch gesagt, ja, das machen aber alle. Und jetzt habe ich ihn gerade vor, das sind jetzt nur ein paar Wochen her, wieder gesprochen. Da sagt er, Michael, Gott hat unser Gebet beantwortet, ich habe einen neuen Job. Das war nicht unbedingt das, was er sich so vorgestellt hat. Er wollte wahrscheinlich schon noch eine Zeit lang bleiben, aber seit jetzt habe ich weniger Probleme damit. Manchmal geht es um solche Sachen. Wie stehst du für Jesus ein? Nicht nur, dass Leute Jesus direkt angreifen, direkt über Jesus spotten, über die Bibel spotten, sondern auch, dass sie die Maßstäbe, die Gott nennt, lächerlich machen. Und dann ist die Frage, wie stehst du dazu? Was machst du dann? Was denkst du, wer du bist? Stellen dann vielleicht manche andere die Frage. Hier aber müsstest du sagen, ich bilde mir nicht etwas auf mich ein, aber ich vertrete hier die Position Gottes. Und wenn du dich mit Gott anlegen willst, ist ja dein Problem, ist ja nicht meins. Das, was ich dir jetzt sage, ist nicht nur meine Vorliebe, sondern ist das, was Gott sagt. Hoffentlich natürlich in Liebe, jetzt nicht in Selbstgerechtigkeit und so weiter. Aber so ähnlich, wie das ja auch Paulus tut, als er da im zweiten Korintherbrief schreibt, und dann sind die Apostel, die alle berichten, wie toll sie da alles können und was sie alles machen können, Wundertaten und Heilungen und Zungenreden und was ich noch alles noch machen kann. Und dann sagt Paulus, und ich rühme mich meiner Schwachheit. Ja, dann sagt er nämlich im 1. Korinther 4, ganz zum Anfang, da sagt er, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft nicht von uns sei, sondern von Gott. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du für Jesus einstehst, nicht weil du selbst der große Held bist, sondern weil du siehst, ich gehöre zu Jesus, die Maßstäbe, die Jesus hat, die sind richtig, ich setze sie durch für mein Leben und wenn es darauf ankommt, stehe ich auch in der Öffentlichkeit dafür ein. Dann wirst du da und dort angegriffen, aber ähnlich wie wir es hier von Daniel gelesen haben, das ist dann ein ungerechtfertigter Angriff. Wenn dann jemand sagt, was bildest du ein, wer du bist, dann ist es nicht deine Eigenart, deine Schwäche, deine Dummheit, deine Ignoranz, deine Arroganz, die dabei eine Rolle spielt, sondern dann reiben sich Menschen daran, weil sie merken, diese Maßstäbe von Gott, irgendwie gelten die schon, aber die passen eben nicht. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, das Beste, was alle Leute tun, und ihr ja auch, wenn man so angegriffen wird, ist, dann ziehst du den Maßstab der anderen herab. Die anderen sind ja auch nicht besser. Ich bin ja mindestens genauso gut wie alle anderen auch. Aber so soll es eigentlich nicht laufen. Sondern wir haben ja schon gesehen, was uns angeht, und das geht den anderen auch an. Wir sollten dann eingestehen, nein, nicht ich bin nicht schlechter als die anderen oder die anderen sind nicht besser, sondern ich bin schlecht. Ich bin schuldig vor Gott. Und da kann Gott uns eben auch nicht nur für uns gebrauchen, sondern das anderen Menschen zu vermitteln, indem wir anders sind. Nicht, weil wir es uns einbilden, sondern weil wir Gott vertrauen, weil wir wissen, dass das, was er für uns will, eigentlich richtig ist. Und dann wirst du Konfrontation erleben, so wie Daniel. Und der Daniel wusste es ja gar nicht, was dabei am Ende rauskommt. In 99,9% von Fällen, wenn du in einen glühenden Feuerofen geworfen bist, dann verbrennst du eben. Also wir haben ja keine Garantie, dass das immer so passiert. Das kann auch blöd für dich rauskommen. Wie dieser junge Mann, von dem ich euch erzählt habe, der hat dann seinen Job verloren, weil er nicht mehr bereit war, das mitzumachen. Das gibt es. Und klar, diejenigen, die befreundet sind und ein bisschen mehr rummachen, als es vielleicht eigentlich gut wäre, in dem Moment fühlen die sich gut. Die sagen, hey, wie blöd bist du, wie verklemmt bist du, guck mal, ich weiß ja, wie das läuft und du hast ja gar keine Ahnung und du und was weiß ich dann alles kommt. Klar, es sieht so aus, als ob du jetzt derjenige bist, der schlechter dran ist. Und es kann auch so sein, dass tatsächlich du hinterher dümmer dran bist, dass die anderen mehr Spaß haben, mehr Gewinn haben, mehr das Leben genießen können. Kann tatsächlich sein. Beim Daniel kam auch nicht am Ende raus, dass Gott ihm schon Versprechen gegeben hat, weißt du, du kannst zum König gehen und egal, was der sagt, dir kann nichts passieren. Nein, ihr könnt es gerne mal probieren. Also ich habe es noch nicht probiert, aber rein nach meiner physikalischen Kenntnis, also wenn du da in einen glühenden Ofen hineinspringst, dann wirst du normalerweise verbrannt, es sei denn, du bist überall mit Asbest eingehüllt und so, aber das war da ja nicht. Und Und so kann es auch sein, wenn du zu Jesus stehst, das muss nicht immer nur toll rauskommen. Christen sind nicht immer nur diejenigen, die kurzfristig gesehen, denen es dann am besten geht, die am reichsten sind, die die hübschesten Frauen heiraten oder die stärksten und coolsten Männer, die die größten Häuser haben, den tollsten Urlaub haben. So läuft das eben nicht. Sondern es kann sein, dass wenn du zu Jesus stehst, dass du auch erstmal Nachteil davon hast. Und die Leute denken sich, was wie blöd bist du denn, was denkst du denn, wer du bist, ich weiß doch, wie die Regeln laufen. Ich erinnere mich auch an einen anderen Mann, mit dem ich gesprochen habe, selbstständiger Bauunternehmer, und der hat mir dann gesagt, dass er regelmäßig eben illegal Leute aus der Ukraine anstellt. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wie ist denn das hier, irgendwie Maßstab von der Bibel, kennst du doch, sollst den Staat nicht betrügen und so weiter. Und dann sagt er, ja, aber Michael, was denkst du denn, du lebst ja auf einem anderen Stern. Wenn man hier normal im Baugeschäft drin ist, kann man ja gar nicht anders als das so machen. Das sind dann ganz häufig Antworten darauf. Und dann sagen die eben, was glaubst du, wer du bist? Wir alle betrügen und jetzt du musst das genauso, sonst läuft das ja nicht. Nein, du musst nicht, keiner zwingt dich darum. Ja, die Umgebung versucht dich dahin zu drängen, Dinge zu tun, von denen du eigentlich innerlich ahnst, die sind falsch, die sind nicht in Ordnung. Von dem Gott durch dein Gewissen und durch den Heiligen Geist dir deutlich macht, das ist nicht in Ordnung. Und dann steht es dazu, ja, dann steh doch auch dazu. Dann knick nicht ein, sondern nimm dir einen Daniel zum Vorbild. Und es kann mal sein, dass du im Ofen verbrennst. Also wie gesagt, wir kommen ja nicht gleich in den Ofen, aber dass es uns schlechter geht. Aber es kann auch sein, dass so wie hier Jesus sich dadurch zeigt, dass du eben doch keinen Nachteil davon hast, obwohl du am Anfang meinst, einen Nachteil davon zu haben. Wenn ich jetzt noch einmal die Frage stelle, was glaubst du, wer du bist? Dann möchte ich dir am Ende noch einmal auf einer neutralen Ebene versuchen zu beantworten. Was glaubst du, wer du bist? Eigentlich, jetzt aus theologischer Antwort, sozusagen aus Gott, der die Sachen klar sieht, müsste man zuerst einmal die positive Antwort sagen, du bist ein Geschöpf Gottes. Freu dich darüber. Du bist so, wie Gott dich gedacht hat. Und am Ende der Schöpfung sagt ja Gott, und Gott sah alles an, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Und das ist jetzt mal für diejenigen, die sich sonst eher als die Loser verstehen, von denen möglicherweise heute Morgen auch einige da sind, oder die manchmal solche Phasen zumindest haben. Dann denk daran, Gott hat dich gewollt und gemacht, wie du bist. Du bist ein Geschöpf Gottes. Egal, was da sonst noch schiefläuft und in dem du vielleicht lieber sein würdest wie XY, du bist so, wie du bist. Gott will dich so. Nimm dich an, akzeptiere das. Du bist ein Geschöpf Gottes. Das wäre der erste Punkt. Und dann müssen wir dazu noch sagen, und Gott hat dich noch mit zahlreichen Talenten ausgestattet. Ihr wisst das ja, im 1. Korinther 12 lesen wir das zum Beispiel, besonders diejenigen, die gläubig sind, werden da angesprochen. Da steht, der Heilige Geist teilt aus, wem er will, und alle Begabungen, die der Heilige Geist gibt, die soll man auch in der Gemeinde einsetzen. Also du bist von Gott begabt, und wenn du Christ bist, noch doppelt begabt, nicht nur von deiner Natur aus, sondern da, wo du gläubig geworden bist, ist der Heilige Geist in dich hineingekommen und hat dir geistliche Gaben gegeben, die du einsetzen kannst. Und jetzt sollst du nicht in erster Linie danach schielen, ist jemand anders da, der andere Gaben hat, die ich gerne haben will. Mir ging es so, ich weiß nicht, ob ich euch das hier schon in diesem Kreis mal gesagt habe, ich habe, als ich so in dem Alter von einigen von euch gewesen war, ich wollte unbedingt musikalisch sein. Ja, übrigens auch, wenn man jung ist, für diejenigen, die es noch nicht wissen, besonders die Männer, musikalisch sein imponiert den meisten Frauen auch, echt. Also neben dem, dass es schön ist, aber wenn da ein junger Mann mit der Gitarre ist und singt und daneben ist einer, der nicht mitsingt und keine Gitarre hat, und dann ist klar, da ist mehr die Aufmerksamkeit, ne? Also, aber gut, das waren nicht meine Wünsche. Meine Wünsche waren schon edel und rein, ja, also nur wegen der Musik habe ich gedacht, das ist doch ganz schön. Ich habe dann 3 Jahre Klavierunterricht, also nicht nur Gitarre, nicht, sondern wenn schon hier Klavier so recht dann gemacht. Und das ging auch einigermaßen. Also wenn ich so eine Woche lang geübt habe, dann konnte ich das Stück auch ein. Aber da waren dann andere, die hatten denselben Unterricht und die haben gar nicht geübt und die waren manchmal besser als ich. Das war richtig frustrierend. Und nach 3 Jahren, da musste ich mir sagen, Michael, Gott hat dir diese Gabe nicht gegeben. Und dann war ich erstmal etwas frustriert, war dann häufig erstmal neidisch auf andere, die diese Gabe hatten. Also es ging nicht ganz so weit, dass ich dann jetzt irgendwie sie sabotiert habe, nicht? Also das Klavier verstimmt und dann, nicht? Du kannst ja auch nicht sehen. Nein, so auch, so nicht. Also ich habe dann mehr hingeschaut, habe gedacht, warum Gott hast du mir diese Gabe nicht gegeben? Aber wenn euch das auch so geht, muss ja nicht das Klavierspielen sein, sondern irgendwas anderes. Denkt daran, was denkst du, wer du bist? Du bist Geschöpf Gottes und du bist beschenkt mit Begabungen, die wichtig sind für andere Leute. nicht nur für dich, sondern auch für andere Leute. Und entdecke die, frage Gott danach und versuch nicht immer jemand anders zu sein, weil deine Umgebung dich dahin prägt, jemand anders zu sein, sondern sehe, wie Gott dich gemacht hat und bringe diese Begabung in die Gemeinde, in die Familie, in deinen Freundeskreis ein. Und das kannst du auch. Wenn du Christ bist, noch viel mehr, weil da hast du ja noch dazu diese Begabung durch den Heiligen Geist, die dir nicht angeboren ist, als Geschenk Gottes. Zwei positive Sachen. Jetzt will ich natürlich auch noch auf was anderes eingehen, nämlich eine Wahrheit, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Du bist nämlich auch das Opfer. Also die meisten wollen ja nicht das Opfer sein, echt? Aber du bist das Opfer, und zwar zu Recht. Denn in der Bibel lesen wir deutlich, dass es einmal ein Gericht für uns alle geben wird. Hier auf der Erde nicht, sondern wenn wir vor Gott stehen. Und dann bist du das Opfer. Und zwar nicht, weil irgendwie jemand dich unrechtmäßig fertig macht, sondern weil dann plötzlich einmal alles klar dasteht, was du je gedacht und gesagt und getan hast. Und dann geht es nicht mehr zu sagen, ach, der andere hat das auch getan, sondern dann musst du selbst dafür gerade stehen. Und das wird eben keiner von uns tun können. Und das ist auch eine Wahrheit, die in der Bibel da ist. Wir sind Geschöpfe Gottes, wir sind reich beschenkt, aber trotzdem sind wir vor Gott schuldig. Und jetzt geht es nicht ein bisschen mehr schuldig und ein bisschen weniger schuldig. Das ist genauso wie, wenn du Krebs hast, hast du Krebs. Jetzt gibt es nicht ein bisschen Krebs und ein bisschen mehr Krebs. Ich meine, gibt es schon, aber meine Krebs ist Krebs erstmal, nicht? Und genauso ist das auch. Schuldig ist schuldig. Und da muss man was machen. Und bei Krebs kannst du sagen, okay, ich habe jetzt erst 5 Metastasen. Ja, wenn du nichts tust, dann werden aber mehr daraus. Und wenn du 20 hast, ja, und wenn du nichts tust, werden dann auch noch mehr daraus. Und bei beiden ist, wenn du nichts tust, stirbst du daran. Und genauso wirst du auch mal sterben an der Schuld in deinem Leben, die da ist. Vielleicht ist das bei dir weniger, weil du etwas anständiger bist als andere um dich herum. Vielleicht rechnest du dir sogar ein paar Punkte zu dafür, dass du heute hier am Jugendtag bist. Und es gibt dafür Punkte im Himmel. Aber die genügen eben nicht, um zu Gott zu kommen. Also du bist auch schuldig vor Gott. Und diese Schuld musst du dir eingestehen. Du kannst dir hier auf der Erde was vormachen, aber spätestens, wenn du vor Gott stehst, dann wirst du eingestehen müssen, ja, Gott, du hast recht, ich habe falsch gehandelt. Ich habe falsch geredet, ich habe falsch gedacht. Ich habe nicht so gelebt, wie du das eigentlich wolltest. Und das ist dann die Antwort, die es dann als letztes noch geben kann, eben als viertes. Auf manche von euch trifft das zu, auf manche vielleicht nicht, dass du sagen kannst, was glaubst du denn eigentlich, wer du bist? Dass du darauf vielleicht mit einer gewissen Gelassenheit sagen kannst, ich bin Kind Gottes. Und das wäre das Allerwichtigste dabei. Aber Kind Gottes kannst du nur werden, wenn du mit Gott reinen Tisch gemacht hast. Wenn du Gott gegenüber gesagt hast, was du falsch gedacht, getan, gemacht hast, auch von dem, was du nicht getan hast und tun solltest. Es gibt ja manche, die sagen auch, ich habe nie was Falsches gemacht, ich habe eben nichts gemacht. Das ist auch nicht. Die Sachen, die du hättest tun sollen und nicht getan hast, sind natürlich auch falsch. Und dass du das alles Gott gegenüber bekennst, das, was dir einfällt, und dann Gott zu Gott sagst, Herr Jesus, du bist dafür gestorben, vergib du mir meine Schuld. Das ist das, was die Bibel Christwerden nennt. Das hängt nicht damit zusammen, dass man ein halbwegs gutes Leben führt, dass man sich so grob an die 10 Gebote hält, dass man nicht schlimmer ist als die anderen auch, dass man vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist als die Umwelt, in der wir leben, sondern Christwerden heißt, Gott gegenüber eine ehrliche Antwort darauf zu geben, wenn Gott fragt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dass du dann eben auch sagen kannst, ja, eigentlich bin ich der Loser. Ich bin derjenige, der falsch gehandelt hat und es tut mir leid und vergib du mir bitte und ich will jetzt mit dir leben. Und wenn wir das tun, dann können wir hinterher auch von Gott die Kraft bekommen, so wie Daniel im Alltag Nein zu sagen, wenn andere Leute uns prägen wollen, uns manipulieren wollen in ihrer Richtung. Wenn sie meinen, wir müssen genauso denken, wir müssen dieselbe Musik hören, wir müssen dieselbe Kleidung tragen, wir müssen dieselben Meinungen haben, wir müssen in denselben Urlaub machen, wir müssen alles so machen wie unsere Umgebung auch, dass wir dem dann widerstehen können, wie ein Daniel, und sagen, nein, eben nicht, ich bin Kind Gottes und ich habe andere Maßstäbe. Und die sind auf Dauer viel besseren. Aber das kannst du nur, wenn du Kind Gottes geworden bist. Sonst ist das ein endloser Krampf. Sonst bist du immer nur am Kämpfen, auseinandersetzen. Sonst wird es dir so gehen, wie im Römerbrief steht, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und dann immer so ein Hin- und Hergereiße und irgendwann sagst du dir, ach, lass es doch sein, ich werde mich gar nicht mehr nach dem Glauben richten. So kann es passieren, wenn du das versuchst, selbst vor Gott gut dazustehen. Es braucht erstmal diesen Tiefpunkt, dieses Eingestehen, dieses selbst mal die Augen aufmachen für das, was du eigentlich wirklich bist. Und damit möchte ich gar niemandem zu nahe treten. Das braucht jeder. Das habe ich gebraucht, als ich mit 14 Christ geworden bin. Und ich brauche das immer wieder, weil ich merke, auch nachdem ich Christ geworden bin, mache ich immer noch nicht alles richtig. dann braucht es immer wieder dieses zu Jesus kommen und ihm sagen, Herr, Jesus schon wieder versagt. Und Jesus will ja nicht, dass wir Kinder Gottes werden, weil wir so perfekt sind, sondern einfach, weil er uns liebt. Weil Gott uns liebt, weil Jesus uns liebt, deshalb will er uns nachgehen und uns ein anderes Leben ermöglichen. Also, egal an welcher Stelle du jetzt bist, entweder wenn du dich für den tollen Hecht hältst oder wenn du sagst, ich bin hier der absolute Versager oder ich weiß selbst nicht so ganz genau, so ein paar Sachen, die gelten für dein Leben auch. Du bist Geschöpf Gottes, Gott hat dich beschenkt, du bist schuldig vor Gott und du kannst, wenn du willst, Kind Gottes werden. Und was die anderen Sachen in deinem Leben sind, da ist es, glaube ich, so, wenn du mit Gott lebst, Gott wird dir immer wieder die Augen für dein eigenes Leben öffnen, auch in Details, nicht nur in der grundlegenden Frage Gott gegenüber. Und dann kannst du da reinen Tisch machen, dann kannst du dich mit der Kraft Gottes verändern, in deinem Verhalten zu anderen Menschen, auch dir selbst gegenüber. Du musst dich nicht belügen, du musst nicht Theater spielen, endlos dein Leben lang. Meistens, wenn es uns an anderen auffällt, dann sehen wir, das ist schlecht, das gefällt uns nicht. Das wirkt wie Heuchelei und ist es ja auch. Oh, aber das ist ja genauso, wenn du es selbst bei dir machst. Hier braucht es Ehrlichkeit Gott gegenüber, auch in deinem Leben. Und ich möchte an dieser Stelle gerne mit euch beten. Und jeder, der das kann, der darf auch dazu aufstehen. Und ja, also ich bete dann jetzt. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns geschaffen hast. Dass du nicht nur uns geschaffen hast, sondern auch die Leute, die rechts und links und vor und hinter uns sitzen bzw. jetzt stehen. Danke, Vater im Himmel, dafür, dass du diese ganze Welt in deiner Hand hältst und gemacht hast. Danke, dass deine Macht viel, viel größer ist als alles, was wir hier auf der Erde haben. Danke dafür, dass du uns alle begabt hast, dass du uns Fähigkeiten gegeben hast, die wir einsetzen können, dass du uns beschenkt hast mit Freunden, Eltern, Gesundheit und anderen Fähigkeiten. Und Vater im Himmel, du kennst jeden, der heute Morgen da ist, der hier in der Veranstaltung ist. Du weißt, wie es im Leben von jedem Einzelnen aussieht. Du weißt, wie sehr jeder Einzelne, der heute Morgen da ist, heuchelt oder Sachen vorspielt oder sich selbst unsicher ist, wer er eigentlich ist. Du kennst diejenigen von uns, die stärker dahin tendieren, sich für ganz in Ordnung zu halten, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Und du kennst auch diejenigen, die eher frustriert und nah an Depressionen sind und sich dann immer wieder die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Und die frustriert darüber sind. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden von diesen Leuten ansprichst. Dass du dem einen zeigst, wo tatsächlich die Sachen nicht so toll aussehen, wie er oder sie sie sich einbildet. Und ich möchte dich dann um Ehrlichkeit bitten, das auch einzugestehen und dann zu dir zu kommen, um Vergebung zu bitten. Auch um diejenigen möchte ich dich bitten, die ihre Schuld schon erkennen und sehen und die merken, dass sie nicht so toll sind, dass auch sie zu dir kommen und dir die Schuld bekennen und dass du sie ausräumst. Ich möchte dir danken für diejenigen, die schon deine Kinder geworden sind, die diesen Schritt hin zu dir getan haben, die mit dir leben und auch wenn es nicht immer ganz so toll läuft, die merken, dass du in ihrem Leben anwesend bist, dass du durch dein Wort zu ihnen sprichst, durchs Gewissen sprichst, durch Gefühle und Geschwister zu ihnen sprichst. Ich möchte dich bitten, dass sie ermutigt werden und dass sie dann in ihrem Alltag, gerade da, wo sie in der Gefahr sind, nicht zu dir zu stehen, dass sie deutlich mit dem Selbstbewusstsein auftreten können, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Und ich möchte dich darum bitten, dass du ihren Rückgrat stärkst, dass sie sich nicht nur voll wie ein Spielball beeinflussen lassen von den Medien oder den Wünschen der Freunde oder einfach dem, was gerade dran ist oder cool ist oder was sie für cool halten, sondern dass du ihnen innerlich deutlich machst, wie das eigentliche Leben aussieht und ihnen die Kraft dafür gibst, das auch zu führen. Ein Leben, was sich nicht nur danach orientiert, wie alle anderen es machen, sondern nach dem, was du für gut und richtig hältst, weil wir doch alle wissen, dass das ist, was letztendlich zählt und das, was wirklich ein gelingendes Leben braucht. Danke, dass wir da nicht alleine stehen und dass wir in diesem Kampf und der Auseinandersetzung nicht nur auf unsere Kraft angewiesen sind, sondern dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und dass du uns dabei stehst und dass wir dadurch ein echt verändertes Leben führen können, so wie der Daniel. Selbst wenn ringsherum alle anderen dieses Götzenbild verehren, wenn alle anderen in eine Richtung rufen und denken und sich so verhalten, dass wir dann Nein sagen können, weil wir wissen, das ist falsch. Danke, dass wir da nicht alleine stehen, sondern dass du uns Kraft und Hilfe dafür geben willst. Amen.